Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 28. Juli. Im Januar diesen Jahres sagte Gesundheitsminister Jens Spahn klipp und klar:
Wir haben genug, mehr als genug Impfstoff bestellt.
Und er versprach den Deutschen:
Allen in Deutschland im Sommer ein Impfangebot machen.
Die Kritiker zweifelten an der Machbarkeit dieses Versprechens. Hier in diesem Podcast und auch bei der Kollegin Marietta Slomka vom Heute-Journal musste sich der Minister skeptische Fragen gefallen lassen.
Es heißt, Sie haben in Aussicht gestellt, dass schon im zweiten Quartal dieses Jahres der Impfstoff sozusagen allen, also der breiten Bevölkerung, zugänglich ist. Wie soll das denn klappen, so langsam wie das Moment anläuft?
Das Ziel ist tatsächlich, dass wir bis zum Sommer jedem ein Impfangebot in Deutschland machen können.
Die SPD, obwohl Regierungspartei, schoss sich auf Jens Spahn ein. Lars Klingbeil zum Beispiel, der Generalsekretär der SPD, lederte Anfang diesen Jahres so richtig los.
Und jetzt stellen wir fest, wir stehen viel schlechter da als andere Länder. Wir haben zu wenig Impfstoff bestellt. Es gibt kaum vorbereitete Strategie noch mit den Bundesländern zusammen. Und das liegt in der Verantwortung von Jens Spahn.
Ab Mai gab es dann endlich mehr Impfstoff. Sogar die Hausärzte konnten anfangen zu unterstützen, aber trotzdem hakte es weiter beim Impftempo, wie auch das Fernsehen aufmerksam zu berichten wusste. Oh je, das waren nun wirklich keine guten Nachrichten für Jens Spahn.
Jetzt gibt es aber Kritik von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die Hausarztpraxen würden in den nächsten Wochen nur die Hälfte des versprochenen BioNTech-Impfstoffs bekommen.
Doch, vielleicht auch dank des vielen öffentlichen Drucks, stellte sich der Minister auf die Hinterbeine. Im Ministerium wurde ordentlich gestrampelt. Und siehe da, der Impfstoff rollte an. Es wurde nachbestellt und nachproduziert, was das Zeug hält. Spahn jedenfalls, und das wollte ich Ihnen heute Morgen nun wirklich nicht verschweigen, konnte sein Versprechen.
Das Ziel ist tatsächlich, dass wir bis zum Sommer jedem ein Impfangebot in Deutschland machen können.
Tatsächlich halten. Ein guter Teil der mittlerweile 100 Millionen gelieferten Impfdosen befindet sich heute Morgen gut gekühlt in den Kühlschränken auch Ihres Arztes. Spahn hat geliefert und jetzt sind wir dran. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Frau Professor Cornelia Beetsch ist Expertin für Gesundheitskommunikation und mit ihr spreche ich über die Impfmüdigkeit in Deutschland und über das, was sich dagegen tun lässt.
Ich denke, diese 10%, und das war eigentlich auch schon Konsens vor Corona, sind eine Gruppe, die muss man einfach hinnehmen. Die wird man wahrscheinlich auch durch sowas wie eine Impfpflicht nicht erreichen.
Außerdem die Quartalszahlen von Apple und von Google, die gibt's von unserer Börsenreporterin in New York, von Sophie Schimanski. Und unsere andere neue Börsenexpertin in Frankfurt am Main, Annette Weißbach, wirft schon mal einen Blick auf die Quartalszahlen der Deutschen Bank und die von BASF, denn die kommen beide noch heute Morgen. Und wir fragen uns, warum ausgerechnet Grönemeyer und Roland Kaiser die Popmusik retten sollen. Und wir gedenken Samuel Sachs. Der wäre heute 170 Jahre alt geworden. Und Samuel Sachs gilt als der Pionier der Aktie. Die deutsche Impfkampagne startete im Schneckentempo, steigerte sich dann auf das Niveau einer Gazelle, um jetzt wieder zu erlahmen. Die Zahl der Erstimpfungen lag am Montag dieser Woche bei nicht mal 80.000. Das ist zu wenig, wie seit 5 Monaten nicht mehr. Das nur auf die Sommerferien zu schieben, scheint mir unredlich zu sein. Rund die Hälfte der Deutschen ist mittlerweile komplett geimpft, aber das bedeutet die andere Hälfte eben noch nicht. 80% braucht man, um die berühmte Herdenimmunität zu erreichen. Also, was tun gegen die Impfmüdigkeit, damit die Kampagne wieder Fahrt aufnimmt? Thomas Steeg, der ehemalige Vize-Regierungssprecher unter Gerhard Schröder und zunächst auch unter Angela Merkel, sagt uns, was er darüber denkt.
Ich würde dringend dazu raten, ganz neue Formen der Ansprache zu wählen, wenn es eindeutig richtig ist, dass die unter 30-Jährigen eher diejenigen sind, die gefährdet sind, weil sie vom Impfstatus her noch nicht abgesichert sind. Dann muss man sie auch erreichen über soziale Netzwerke, über ganz bestimmte Plattformen, über die üblichen, für sie üblichen Kommunikationsformen, über Influencer, altersgerecht, peergruppengerecht. Ich glaube nur, dass etwas betuliche Ärmel hoch jetzt die zusätzlichen Personengruppen, die wir erreichen müssen, nicht zu erreichen sind.
Düsen Tekkal ist Filmemacherin, Kriegsreporterin und Gründerin des Projekts German Dream, im Rahmen dessen Menschen mit Migrationshintergrund eine Stimme bekommen. Auch sie hat sich die Impfkampagne angeguckt und so für nicht gut befunden. Sie sagt:
Ich glaube, der Fehler, den wir von Anfang an gemacht haben und wo wir wirklich wertvolle Zeit verloren haben, war, dass wir keine multilinguale Regierungskommunikation hatten. Und dadurch haben wir wertvolle Zeit verloren, aber vor allem auch eine beträchtliche Zahl von Menschen, denn jeder Vierte in unserem Land hat mittlerweile Migrationsgeschichte. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass alle gleichermaßen der deutschen Sprache mächtig sind, aber für Integrationswunschzettel ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Die Tatsache, dass viele von ihnen auch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen waren, in eng begrenzten Räumen wohnen, den Pflegeberufen nachgegangen sind, die viele andere nicht machen, ist vor allem eine soziale Frage. Das heißt, es betrifft eine bestimmte Schicht von Menschen, die aber die Zugangsinformationen nicht bekommen hat. Und ich glaube, als wir dann verstanden haben, dass wir zu den Menschen müssen, und zwar noch viel konkreter, beispielsweise in Form von Impfbussen, da haben wir schon sehr viele wertvolle Zeit verloren.
Frau Professor Cornelia Beetsch ist Psychologin und leitet den Lehrstuhl für Gesundheitskommunikation an der Universität in Erfurt. Sie hat erforscht, was sind das eigentlich für Menschen, die sich nicht impfen lassen, bewusst nicht impfen lassen. Und wie erreicht man sie vielleicht doch noch? Hören Sie selbst, hier spricht nicht die Blinde, sondern die Sehende von der Farbe. Einen schönen guten Morgen, Frau Professor Cornelia Beetsch.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie sind Psychologin und Expertin für Gesundheitskommunikation. Mein erster Gedanke war, was es nicht alles gibt.
Ja, tatsächlich. Meine Leidenschaft ist Psychologie und Infektionskrankheiten. Und das hat vor der Corona-Pandemie eigentlich kaum jemand verstanden. Aber mittlerweile ist, glaube ich, klar, wie ja, unser Verhalten auch damit zusammenhängt, wie gesund eine Gesellschaft ist und dass wir dafür Kommunikation brauchen. Das erleben wir, glaube ich, auch im Moment jeden Tag.
Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen, über wie gesund ist das Ganze. 50% liest man überall, sind noch nicht doppelt und damit tragfähig geimpft. Frau Beetsch, sind das alles Impfverweigerer oder noch krasser gefragt, sind das Menschen, die lebensmüde sind?
Nein, das können wir definitiv nicht sagen. Wir sehen schon, dass seit die Impfung zugelassen ist, ist die Impfbereitschaft stetig gestiegen. Aber im Moment nimmt das Impftempo ab. Also im Moment gibt es viele Leute, die sagen, ja, so im Prinzip will ich das noch. Oder es gibt auch welche, die sagen, ich weiß nicht so recht. Aber wenn wir die, die schon geimpft sind und die, die noch wollen, zusammenzählen, dann kommen wir schon noch auf über 80%.
Sehr optimistisch. Ich kenne Ärzte, die sind wahnsinnig darüber geworden, dass viele Menschen schon ihre Zweitimpfung und ihren Termin nicht wahrnehmen und es offenbar sehr lax handhaben. Was sind das für Menschen, die sich da ja darauf verlassen, dass andere, ich zum Beispiel, Sie nehme ich an, sich impfen lassen und dass es dann bei Ihnen nicht mehr so drauf ankommt?
Ja, im Moment ist es ja gerade so, dass wir die Impfung nicht täglich brauchen. Ja, wir können eigentlich unserem normalen täglichen Leben nachgehen, ohne dass wir alle geimpft sind. Deswegen sieht es im Moment so aus, als sei das gar nicht so wahnsinnig notwendig. Und da gibt es einfach einige Leute, die sind vielleicht nicht so prosozial wie andere und die sagen, naja, jetzt gucke ich erstmal, vielleicht komme ich da drum rum. Es ist ja auch mit Aufwand verbunden. Es ist natürlich auch immer, jede Impfung ist auch ein Risiko. Und da gibt es einfach Leute, die sagen, das spare ich mir und ich schaue mal, ob es ausreichend andere tun.
Sie nennen die in Ihrer Studie, das sind der Typus Trittbrettfahrer, richtig?
Ja, das zeigt sich auch in anderen Studien. Also, dass so eine prosoziale Einstellung, tue ich auch gerne mal was für andere, damit zusammenhängt. Ob ich mich impfen lasse, hängt auch mit anderen Schutzverhalten zusammen. Und deswegen kann man da hier sagen, das sind Trittbrettfahrer, genau.
Welche Rolle spielen Wissenslücken, also dass Menschen tatsächlich denken, sie schädigen sich, sie werden unfruchtbar, sie nehmen giftige Stoffe in sich auf, sie werden fremdbestimmt durch die Impfung? Welche Rolle spielen diese knallharten Wissensfaktenlücken?
Das alles kann man zusammenfassen mit Vertrauen in die Impfung. Und da sehen wir schon seit Anbeginn, seit wir das messen, seit letztem Jahr im März oder April, dass das der wichtigste Faktor ist für die Leute. Und das ist ja auch klar, wir sind alle im Moment gesund, die meisten zumindest. Und da kommt was in unseren Körper und wir wollen hinterher nicht krank sein dadurch. Und wie bei anderen Impfungen auch, ist also diese Sicherheit hier einer der wichtigsten Faktoren. Und da kann man natürlich schon immer sagen, das Falschwissen kommt von alleine vorbei, das gute Wissen nicht. Und da kann man, glaube ich, nur an jeden appellieren zu sagen, wenn Falschwissen vorbeikommt oder Wissen, was einem irgendwie komisch vorkommt, dass man dann sich nicht ja, mit seiner dadurch entstehenden Angst oder in den Zweifeln in die Ecke setzt, sondern dann wirklich aktiv wird und guckt, kann das stimmen, dass man verlässliche Quellen aufsucht und ja, diese Information mal herausfordert und sich nicht eben durch Stuss verunsichern lässt.
Was sind das für Typen eigentlich wie ich? Ich zum Beispiel, ich bin kein Mediziner, aber ich habe so eine Art Grundvertrauen tatsächlich in unseren Staat, auch in die Genehmigungsverfahren von Pharma, von Medikamenten. Aus der Erfahrung heraus von auch vielen Skandalen, die wir hatten, weiß ich, dass wir eines der strengsten Zulassungsverfahren haben. Ich gehe davon aus, dass der Staat mich nicht bewusst schädigen will. Ich gehe davon aus, dass hier für alle Beteiligten in dem Prozess ein hohes Risiko ist. Nicht für mich als Geimpfter, sondern auch für die Staatlichkeit, für den Minister, für das RKI. Also ich vertraue darauf, ohne mich tatsächlich im Detail informiert zu haben. Aber von der Sorte müsste es ja auch mehr geben, oder?
Ja, von der Sorte gibt es mehr, Gott sei Dank. Wir sehen aber, dass über den Verlauf der Pandemie das Vertrauen in die Regierung nachgelassen hat. Am Anfang waren es 60% und jetzt sind wir ungefähr bei ein paar 30%. Das macht was mit den Menschen, denn vieles von diesen Maßnahmen, da brauchten wir sehr viel Vertrauen am Anfang, auch in die Wissenschaft, in die Regierung, wussten wir nicht, bringen denn Masken was, wie sicher wird die Impfung sein und so weiter. Da spielt Vertrauen in die Regierung auch mit eine große Rolle. Und wir sehen zum Beispiel, dass in manchen ostdeutschen Bundesländern dieses Vertrauen in die Regierung niedriger ist. Und da sehen wir auch eine niedrigere Impfbereitschaft. Also dieses Thema Vertrauen bezieht sich eben nicht nur auf die Sicherheit der Impfung, sondern auch in die Institutionen.
Interessant. Wie groß würden Sie dann sagen, ist der wirkliche Kern vom Kern der Verweigerer, die eine Menge wissen und die einfach fest davon überzeugt sind, dass es nicht gut ist für sie und sie es auf keinen Fall tun werden? Wie groß ist diese Gruppe?
Eine Menge Wissen ist immer so eine Sache. Meistens ist es so, die besonders überzeugt sind davon, viel zu wissen, wissen am Ende deutlich weniger als Menschen, die vielleicht nicht von sich denken, dass sie da alles wissen. Diese Gruppe ist aber relativ klein, muss man sagen, und die schrumpft auch. Wir sind im Moment so ungefähr bei 10%, die sagen, ich will mich auf keinen Fall impfen lassen.
Sind das politische Menschen? Sind das Menschen, die vernetzt sind? Oder muss ich mir das als ein Netzwerk einsamer Seelen vorstellen, die zwar über dieses Thema verbunden sind, aber nicht wirklich einen monolithischen politischen Block in unserer Gesellschaft bilden?
Also gibt es auch aus Vor-Covid-Zeiten Studien, die zeigen, dass die Leute gut miteinander vernetzt sind, die gleichen Einstellungen haben, politisch oder auch zum Impfen. Deswegen würde ich schon denken, dass die miteinander ganz gut vernetzt sind. Aber ich denke, diese 10%, und das war eigentlich auch schon Konsens vor Corona, sind eine Gruppe, die muss man einfach hinnehmen. Die wird man wahrscheinlich auch durch sowas wie eine Impfpflicht nicht erreichen. Diese Ablehnung von Impfen ist häufig was, was so ganz tief verwurzelt ist mit Werten und Weltanschauung. Und das ist sehr, sehr schwer zu ändern.
Aber damit sind wir doch, Frau Beetsch, beim Thema der Freiwilligkeit. Es sind bestimmt auch 10% der Erwachsenen der Meinung, dass Rasen auf der Autobahn eine ziemlich prima Angelegenheit ist. Erst recht, wenn das Auto das auch hergibt. Trotzdem gestatten wir diesen 10% nicht das Tempo 200, 250 mit dem Maserati, dem Porsche, ich weiß nicht was. Warum nicht? Weil sie andere gefährden. Das verhält sich ja hier auch ein bisschen so. Ich will darauf hinaus, welche Rolle muss der Staat, welche Rolle müsste Zwang hier spielen, Ihrer Meinung nach?
Also die Impfpflicht haben wir uns auch sehr intensiv angeguckt, schon als es um die Masernimpfpflicht ging. Und ich glaube, man muss sich das in einem Bündel anschauen. Sie haben natürlich völlig recht, unsere Freiheit hört da auf, wo ja, wir andere vielleicht damit beschädigen. Und da kann auch der Staat regulierend eingreifen. Und ist ja im Moment auch so mit den Covid-Maßnahmen. Letztendlich schauen wir uns die Impfpflicht aus psychologischer Sicht an und gucken, was für einen Schaden kann die vielleicht auch anrichten. Denn wenn wir jetzt die Covid-Impfung verpflichtend machen würden und alle anderen Impfungen bleiben freiwillig, dann haben wir sehr häufig in Studien beobachtet, dass andere Impfungen, die freiwillig sind, dann ausgelassen werden. Dann sind vielleicht alle gegen Covid geimpft, aber dann geht keiner mehr zu, weiß ich nicht, Tetanus- oder Grippeimpfung. Und das kann man am Ende auch nicht wollen, dass man dieses System beschädigt. Wir sehen auch, dass, was wir jetzt zum Beispiel auch in Frankreich ganz aktuell sehen, dass Leute auch eher sich organisieren würden gegen andere Covid-Maßnahmen, wenn sie jetzt gezwungen werden würden, gegen Covid sich impfen zu lassen. Also das kann man nicht isoliert betrachten. Das muss man im Bündel mit anderen Maßnahmen und möglichen Folgen betrachten.
Als liberaler Mensch bin ich bei Ihnen. Wir sollten es zunächst, genau wie in der Kindererziehung oder in der Schule oder auch in Belegschaften, auf jeden Fall ja mit Freiwilligkeit, vielleicht sogar mit Verlockungen, Lockangeboten, Umarmungen versuchen. Was genau kann man also tun, um die, die erreichbar sind, zu erreichen, kommunikativ?
Also ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die Leute wissen sollten. Wir bräuchten im Prinzip so eine Kombination zwischen einer Motivationskampagne und der Erleichterung des Impfens, sondern man sagt auch Aufsuchen des Impfens. Also Leute müssen wissen, erstens, dass wir jetzt was dazu für tun können, dass im Herbst die Schulen aufbleiben. Ja, wenn wir Erwachsene jetzt uns impfen lassen, dann wird es nicht so eine starke Welle geben und dann können die Schulen eher offen bleiben. Denn durch die Kinder wird es durchrauschen, die können sich nicht schützen, für die ganz Jungen gibt es keine Impfung. Wir sind da in der Verantwortung und also wir haben schon über soziale Verantwortung gesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Motor, den wir noch gar nicht so richtig ausnutzen im Moment. Und es ist auch wichtig zu sagen, es ist ein sozialer Vertrag. Wir gehen den alle miteinander ein. Ich schütze dich, du schützt mich. Und dafür ist es auch wichtig zu sehen, dass andere es tun. Und deswegen finde ich es auch so gefährlich, wenn wir jetzt gerade sagen, die Impfquote oder die Impfbereitschaft sinkt. Das ist nicht so. Sie steigt eigentlich nach wie vor. Aber das Tempo sinkt. Das heißt, wir müssen jetzt auf die Tube drücken, damit wir diesen guten Winter schaffen können. Also jetzt schnell die Zögerlichen und die Unentschlossenen erreichen, indem wir es Impfen einfach machen. Wir haben gesehen, dass Menschen zu impfen an allen möglichen Orten bereit sind, also auf dem Marktplatz, im Impfzelt oder im Impfbus oder in einem Supermarkt. Das sollte ausgenutzt werden, weil die Entscheidung für viele Leute eigentlich gefallen ist. Die wollen, setzen es dann nur nicht um. Wir sind als Mensch leider irgendwie auch faul. Und diese Faulheit zu überwinden ist jetzt im Moment, glaube ich, der wichtigste Punkt. Wenn wir es jetzt alle verstehen, dann könnten wir es in guten Herbst und Winter schaffen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Cornelia Beetsch.
Gern geschehen.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da steigen nicht nur die Neuinfektionen, auch die Debatte um den richtigen Umgang damit wird wieder hitziger. Zwischen Kanzleramt und Gesundheitsministerium ist im Moment einiges los. Was genau das weiß mein Kollege Gordon Ripinski. Einen schönen guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabor. Ja, die Nervosität, die ist wieder zurück im Berliner Regierungsviertel. Am Montag tagte erstmals wieder die Runde der Staatskanzleichefs der Länder im Bundeskanzleramt und die berieten dann gemeinsam über das weitere Vorgehen. Und jetzt rate mal, wer auf Einladung von Amtschef Helge Braun auch dabei war.
Naja, wahrscheinlich, es war lang kein Virologe mehr vor Ort, wahrscheinlich ein kluger Wissenschaftler mit erschreckenden Statistiken, richtig?
Exakt richtig. Professor Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, war da. Er hatte eine Präsentation mit 10 Folien mitgebracht und das war eine einzige Mahnung. Zum Beispiel, dass sich Deutschland bereits in der 4. Welle befinde und dass zu viele Kontakte die Ursache dafür seien und ja, man nun sehr, sehr aufpassen müsse.
Nicht schon wieder, Gordon. Draußen locken Sonne und neue Freiheiten und jetzt kommst du mit so einer Doppeldosis Düsternis am frühen Morgen?
Ja, Gabor, tut mir leid, ich bin's eigentlich auch gar nicht, aber düster ist ja der Begriff, den ich in Gesprächen mit Teilnehmern dieser Runde tatsächlich mehrfach gehört habe. Wieler hat demnach zum Beispiel sogar die Inzidenzzahlen zu relativieren versucht, indem er sinngemäß sagte, wenn die Hälfte der Bevölkerung geimpft sei, dann sei eine Inzidenz von 100 ja eigentlich eine von 200.
Hoppla, das sitzt natürlich, Gordon. Da muss man ja erstmal drüber nachdenken. Das klingt für mich allerdings jetzt so, als würde es in Richtung Herbst wieder einen Konflikt geben zwischen dem Team Vorsicht, wie es Markus Söder mal genannt hat, und dem Team Freiheit. Kann das sein?
Ja, der Konflikt ist eigentlich schon in vollem Gange. Jetzt soll ja erst einmal wieder nach wochenlanger Pause am 10. August nämlich die Ministerpräsidentenkonferenz stattfinden. 2 Wochen früher ist das als geplant und dort dürften dann weitere Verschärfungen zum Beispiel bei den Einreisen beschlossen werden. Auch der Druck auf Ungeimpfte wird in den kommenden Wochen weiter steigen. Also falls du dachtest, Gabor, wir haben Corona-politisch abgehakt, Irrtum. Womöglich erlebt dieser Wahlkampf seinen Höhepunkt exakt zeitgleich mit der 4. Corona-Welle.
Aber wir, Gordon, bleiben, bis es soweit ist.
Ja, ja, auf jeden Fall zuversichtlich, ist schon klar.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da hagelt es heute Nacht Quartalszahlen. Und zwar von den richtigen Schwergewichten der Technologieindustrie. Apple, Alphabet, die Google-Mutter und Microsoft waren dran. Ein Überblick über diese Quartalszahlen gibt uns jetzt unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Wir sind gespannt, was danach Börsenschluss an der Wall Street los war. Wie bitteschön sind die Ergebnisse der Tech-Giganten ausgefallen, Sophie? Gab es Überraschungen?
Ja, schon. Wir können zum Beispiel mal auf Apple gucken. Eigentlich ist das Quartal, das im Juni endet, das schwächste von Apple. Nicht so dieses Jahr. Sie haben die Erwartungen regelrecht vernichtet. Die iPhone-Verkäufe stiegen um fast 50% aufs Jahr gesehen eben. Sie haben aber auch in den anderen Kategorien mehr umgesetzt als erwartet. Bei den Macs zum Beispiel, bei den iPads und im Service-Bereich, also durch die Bank weg. Insgesamt stieg der Umsatz von Apple gegenüber dem Juni-Quartal letzten Jahres um 36%. Und gleich ist eigentlich bei Alphabet, der Google-Mutter. Die Erwartungen haben sie übertroffen in jeder Hinsicht wirklich. Die Werbeeinnahmen haben ein Plus von 69% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Das Cloud-Geschäft konnte Betriebsverluste reduzieren, immerhin. Das war eine dramatische Verbesserung, die wir da gestern gesehen haben, nämlich nur noch 591 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr waren es 1,43 Milliarden gewesen. Kurzer Blick noch auf Microsoft, mehr Gewinn und Umsatz als erwartet, also das zieht sich durch die Bank weg, eben durch die Ergebnisse gestern. Der Umsatz ist geklettert um 21% übers Jahr gesehen und im Quartal davor war dieses Umsatzplus 19% gewesen. Und dann gab es noch ein fettes Umsatzplus im Cloud-Bereich, also auch eine starke Leistung, genau wie eben bei Alphabet. Das ist natürlich jetzt viel für die Investoren zu verarbeiten, vor allem für die Tech-Anleger. Und es ist noch nicht zu Ende. Heute steht die Pressekonferenz der Notenbank an, bei der Jerome Powell Details der Sitzung bekannt geben wird, die jetzt die letzten beiden Tage gelaufen ist. Natürlich besonders spannend, wie sieht der geldpolitische Plan aus? Welche Details kann er da verraten? Also wie geht's weiter mit den Anleihenkäufen?
Vielen Dank, Sophie. Sehr interessant. Und damit gehen wir wieder nach Frankfurt zu unserer Börsenreporterin, dort zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Wir haben ja von Sophie gerade gehört, die Tech-Giganten haben ihre Zahlen geliefert. Jetzt sind wir in Frankfurt ja gespannt auf die Zahlen der Deutschen Bank. Die waren im ersten Quartal ziemlich gut, Kosten im Griff, Wachstum war wieder gemeldet worden. Aber worauf, Annette, wirst du heute bei diesen Quartalszahlen der Deutschen Bank besonders achten?
Es geht einmal wieder darum, ob die Bank weiter wachsen kann. Und da geht es vor allem auch um den Umsatz. Denn die Bank hat in den letzten Jahren vor allem eins gemacht, die Kosten reduziert, aber nicht so sehr geschaut, dass sie auch wirklich wachsen kann. Und es scheint, dass das Team Sewing hier einen Unterschied macht und die Bank wirklich auch wieder höhere Umsätze generiert. Und das vor allem auch im Investmentbanking.
Stichwort Investmentbanking, Annette, das lief ja auch deswegen gut, weil, das sagen die Kritiker, ja die Märkte laufen heiß in Amerika, aber auch in Asien und natürlich auch in Frankfurt. Da sei es ja kein Kunststück, dass die Investmentbanker steigende Umsätze und Gewinne melden. Teilst du die Skepsis der Kritiker, dass hier das Investmentbanking marktgetrieben ist?
Absolut. Es ist ganz wichtig, dass die Deutsche Bank auch in den anderen Geschäftsfeldern wie im Privatkundengeschäft und aber auch im Geschäft mit den Unternehmen Wachstum verzeichnen kann. Nicht nur das Investmentbanking kann die Zukunft der Deutschen Bank sein, denn das ist unglaublich volatil und die anderen Geschäftsfelder sind viel stabiler. Nichtsdestotrotz schauen die Analysten, schaut der Markt auch ganz genau darauf, wie die Deutsche Bank vor allem im Anleihegeschäft sich schlägt. Denn hier ist extrem viel Musik drin für die Bank. Und das ist ganz wichtig, dass sie sich da auch im Verhältnis zu den Wall Street Größen behaupten kann.
Heute kommen auch die Zahlen des Chemiegiganten BASF aus Ludwigshafen. Die Aktie kostet ja momentan rund 67 Euro. Was würdest du sagen eigentlich? Ist das teuer oder ist das günstig?
Ob eine Aktie teuer oder günstig ist, hängt vom Gewinn des Unternehmens ab. Und hier scheint es so, dass BASF doch noch recht günstig bewertet ist im Verhältnis zu den Wettbewerbern. So sehen auch viele Analysten das Kursziel, wie die Brokerhäuser sagen, bei über 80 Euro. Also man könnte sagen, BASF ist noch günstig bewertet angesichts auch der angehobenen Prognose. Das Unternehmen hat schon Anfang Juli erste Zahlen veröffentlicht und hat zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose erhöht.
Der BASF hat ja die Corona-Pandemie wenig anhaben können. Der Kurs bewegt sich weit oberhalb dessen, was vor der Pandemie zu verzeichnen war. Welche Rolle spielt da das China-Geschäft?
Natürlich ist China super wichtig für BASF, wie für viele andere große produzierende Unternehmen auch in Deutschland. Denn China ist früher und auch viel stärker oder kraftvoller aus der Krise gekommen. Und die Nachfrage vor allem nach Chemikalien war dort natürlich und ist dort weiterhin hoch. Generell kann man aber auch sagen, dass die Preisentwicklung gerade für solche Güter, die BASF produziert im Bereich der Chemikalien, sich auch positiv für das Unternehmen auswirkt. Denn die Preise, die steigen für genau diese Vorprodukte.
Das heißt, du bist für den heutigen Börsentag in Frankfurt in welcher Stimmung?
Ich bin grundsätzlich zuversichtlich. Allerdings werde ich heute das Gleiche machen, was auch Sophie an der Wall Street macht, nämlich auf die Fed warten. Denn egal, was auch immer die Notenbank sagen wird, das wird die Märkte bewegen.
Ich bin gespannt. Einen fröhlichen Tag dir in Frankfurt.
Danke, das Gleiche dir auch.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Roland Kaiser und Herbert Grönemeyer jetzt zusammenarbeiten. Sie wollen einen neuen deutschen Musikpreis aus der Taufe heben, denn vor 3 Jahren wurde die Verleihung des bis dahin wichtigsten deutschen Musikpreises, des Echo, nach einem Skandal eingestellt. Zu Recht eingestellt. Der Abend der Verleihung endete im Eklat rund um die antisemitischen Texte zweier deutscher Rapper. Viele Künstler bezogen damals ganz klar Stellung, so wie Campino von den Toten Hosen.
Ich bin nicht die Bundesprüfstelle und ich bin auch nicht die Ethikkommission. Verbote und Zensur sind sicher nicht die Lösung. Aber ich hoffe, dass wir durch solche Auseinandersetzungen wie heute wieder zu einem anderen Bewusstsein finden in Bezug darauf, was als Provokation noch erträglich ist und was nicht.
Danach war der Echo erst tot, dann mausetot. Und seitdem sucht man nach einem würdigen Nachfolger. Einem Preis, der sich vielleicht auch am Inhalt und nicht nur an den Verkaufszahlen orientiert. Und jetzt will unsere oberste Kulturfunktionärin, die dafür zuständige Ministerin im Kanzleramt, eine Pop-Akademie ins Leben rufen, bestehend aus 25 Mitgliedern, so eine Art Super-Jury. Und mit dabei sind die Unvermeidlichen Roland Kaiser und Herbert Grönemeyer. Ja, wer denn sonst? Und Roland Kaiser könnte ebenfalls mit Bezug auf sein Gesamtwerk denken.
Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass heute vor 170 Jahren ein Mann geboren wurde, der etwas erfunden und popularisiert hat, ohne das die heutige Finanzwelt undenkbar wäre. Die Aktien nämlich. Samuel Sachs heißt der Mann. Geboren wurde der Sohn von bayerischen Einwanderern im Jahr 1851 in Maryland. Das ist der Bundesstaat direkt vor den Toren Washingtons. Er wurde Buchmacher und er heiratete. Und zwar heiratete die Bankierstochter von Markus Goldman, ebenfalls ein bayerischer Einwanderer. Schwiegersohn Sachs wurde im Jahr 1882 dann in dessen Bank aufgenommen und hat sich dort offenbar gut gemacht, denn die Bank wurde umbenannt von Goldman in Goldman Sachs. Samuel erfand das System des Wertpapiers. Mit der Emittierung konnten neue Unternehmen an Geld kommen, so die Idee, die er auch bis heute ganz gut funktioniert. Der eine hat eine Idee, der andere hat Geld. Beide tun sich in einer Aktiengesellschaft zusammen. Dass die Aktie, die in der breiten deutschen Bevölkerung nicht sehr beliebt ist, in ihrer heutigen Form ausgerechnet von deutschen Einwanderern in den USA erfunden wurde, naja, das nennt man wohl die Ironie der Geschichte. Aus 1 und 1 wird 3 bei der Aktiengesellschaft. Im besten Falle oder im schlimmsten Falle wird aus 1 und 1 dann eben 0, wie bei Wirecard gesehen. Dire Straits, die haben das offenbar geahnt. Money for nothing. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your checks for free. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Look at them yo-yos. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you.
money. Easy, easy checks for free. Easy, easy money.